Ihr Lieben, die Tagebücher der Apostel und jetzt schon im Juni, Folge 23. Wir sind in einer schwierigen Situation. Stephanus hat sich verteidigt und ist gesteinigt worden. Der erste Zeuge, der mit seinem Leben für sein Zeugnis für Jesus bezahlt hat. Zeuge im Griechischen, Martyria. Wir kennen das Wort Märtyrer oder Martyrium und es meint im Grunde, dass da ein Zeuge ist, der mit seinem Leben für die Wahrheit seiner Aussage einsteht, gerade steht. Und es ist eine verheerende Situation. Aber diese scheinbare Niederlage wird zu einem Durchbruch und zu einem Aufbruch ohnegleichen in der Gemeinde. Apostelgeschichte 8. Ab Vers 1 bis 4. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber an diesen Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus, gottesfürchtige Männer, und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Also, in Jerusalem gibt es ein paar gottesfürchtige Männer. Das ist das Erste, was wir beobachten. Und das sind also Juden, die den Stephanus beerdigen und die große Totenklage halten. Also das war, wenn du so willst, das Normale, wie man damals bestattet wurde. Und ihm als Gotteslästerer hätte eigentlich nur so ein Verscharren gelten können. Ja, wo man sagt, ach komm, weg mit dem. Und diese Männer, die hatten begriffen, da ist etwas Unrechtes passiert. Das heißt, sie hatten begriffen, dass hier die Wahrheit des Wortes Gottes mit Steinen niedergemacht worden war und dass das nicht recht war. Und das spüren sie. Es wird gar nicht gesagt, ob sie nun zur christlichen Gemeinde gehörten oder nicht, aber auf jeden Fall waren es Menschen, die sagten, das, was hier jetzt passiert ist, das ist nicht fair. Und deswegen geben wir ihm die letzte Ehre, die einem Menschen wie ihm gebührt. Und was passierte mit der Gemeinde? Es heißt, es setzte eine große Verfolgung ein. Und der junge Saulus war mittendrin. Von dem wird ja berichtet, dass er dabei war, als Stephanus gesteinigt wurde. Er hat sich selber nicht die Finger schmutzig gemacht. Er hat dabei gestanden und auf die Klamotten aufgepasst. Die Klamotten, die die Steinigenden auszogen, um besser Steine werfen zu können. Aber es hieß ausdrücklich, es gefiel ihm. Er stimmte dem zu und er fand das richtig. Und dann startet dieser junge Fanatiker eine Hetzjagd auf die Nachfolger von Jesus. Es heißt hier, Saulus suchte aber die Gemeinde zu zerstören. Er wollte wirklich zeigen, es reicht nicht, diesen einen Zeugen Stephanus umzubringen. Man muss den ganzen Ding gar ausmachen. Und dabei war ja ganz offenkundig, dass in Jerusalem es nicht nur einen Zeugen gab für Jesus, sondern dass das Tausende waren. Also nicht nur 3 oder 10 oder 20 Leute, Tausende. Und deswegen musste man von Haus zu Haus gehen, um die Leute aufzuspüren, ins Gefängnis zu werfen. Und das war super brutal. Ja? Man wollte die Gemeinde zerstören. Aber die Wirkung war zweischneidig. Also auf der einen Seite wurden die Leute vertrieben, aber auf der anderen Seite gab es eine Bewegung der Jesus-Begeisterung, der Jesus-Power, die sozusagen darunter entstand. Aber für uns ist das die erste Frage. Was ist eigentlich mit solch einem Glauben los, der erfährt, dass er so einen Preis zahlen muss? Ich meine, bei uns heute ist es üblich geworden zu fragen, was habe ich denn davon, wenn ich an Gott glaube? Und in dem allgemeinen Streben nach Glück oder wenigstens nach Lebenszufriedenheit ist uns alles willkommen, was uns Wohlbefinden, was unser Wohlbefinden stärkt. Manche sagen, also religiös bin ich eher unmusikalisch, also die Religion wird mein Wohlbefinden nicht stärken, aber andere sagen, ja, also ich meine, ich bin so ein bisschen musikalisch und wenn die Religion mir oder der christliche Glaube mir hilft, dass ich mich besser fühle, warum denn nicht? Schwierig wird das bei diesem Ansatz, wenn dir dann das widerfährt, was die erste Gemeinde jetzt erlebt, nämlich, dass sie verfolgt werden. Dann bist du ganz schnell weg aus dieser Szene, weil das ist dir doch nicht wert. Hier wird es unangenehm. Die verlieren alles. Sie verlieren nicht nur ihre Geborgenheit, ihr Zuhause. Manche von denen waren ja auch wirklich in Jerusalem zu Hause. Sondern sie verlassen alles. Und die einzigen, die zurückbleiben, sind die Apostel. Das heißt, sozusagen der harte Kern, der blieb in Jerusalem. Aber Tausende mussten sich auf den Weg machen. Zunächst machten sie sich auf den Weg aus der Stadt weg nach Judäa, tauchten da unter, dann nach Samarien, dann weiter in den Norden und immer weiter. Und sie suchten irgendwo eine Bleibe in dieser Zeit. Und dann heißt es zum Schluss, die Zerstreuten zogen umher und predigten das Wort. Darüber bin ich gestolpert, weil ich dachte, das ist ja krass. Predigen, das hört sich in unseren Ohren so feierlich an, ja, als ob so ein Pastor eine Kanzel betritt und sie jetzt also woanders auf die Kanzel steigen. Aber das ist die Schwierigkeit im alten Lutherdeutsch. Eigentlich heißt das griechische Wort da euangelizistai. Das heißt, sie verkündigten die gute Nachricht. Sie sagten das Wort von Jesus weiter. Das heißt, ohne Veranstaltung, ohne großen Rahmen, ohne dass sie eingeladen worden waren, ohne dass sie auf dem Programm standen, sondern sie waren Flüchtlinge. Ja? Sie hätten eigentlich ein einziges Thema haben müssen, nämlich, was haben Flüchtlinge für Themen? Wie wollen wir überleben? Wie sollen wir überleben? Wo können wir heute Nacht schlafen? Wo können wir etwas zu essen finden? Wo können wir mit unseren Kindern bleiben? Das sind doch die Themen von Flüchtlingen. Aber das war bei den Jüngern interessanterweise anders. Das war überhaupt nicht ihre Frage. Von diesen Flüchtlingen heißt es, sie sagten das Wort von Jesus weiter. Sie verkündigten die gute Botschaft von Jesus. Wo immer sie hinkamen. Ich meine, das ist doch wirklich mal interessant. Jesus hatte das angekündigt bei seiner Himmelfahrt. Er hatte gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, zuerst in Jerusalem, dann in Judäa und Samarien und schließlich bis ans Ende der Welt. Nun hätte man eigentlich erwartet, nach diesem großartigen Start und diesem eindrücklichen Befehl von Jesus, hätten die Jünger eine Konferenz in Jerusalem gemacht und dann gesagt, so, jetzt müssen wir das mal um die Tat umsetzen, was Jesus uns aufgetragen hat. Ja? Aber das taten sie nicht. Es geht erst los, als sie gewaltsam vertrieben werden. Der Start der weltweiten Mission beginnt durch eine Zwangsmaßnahme der Vertreibung. Aber jetzt beginnt er auch. Sie breiten sich nicht aus und klagen, was alles so schlimm ist und wie unfair die Welt ihnen entgegentritt, sondern sie sagen, ihr müsst wissen, Jesus ist der Retter. Den haben wir kennengelernt und ihr sollt ihn auch kennenlernen. Das ist das Geheimnis bis heute, dass Gott oft solche schweren Situationen gebraucht. Ich meine, nimm doch mal die Situation in China. Das ist das größte und bevölkerungsreichste Land der Welt. Und da sollte in der Mitte des 20. Jahrhunderts der christliche Glaube total ausgerottet werden. Alle ausländischen Missionare wurden ausgewiesen. Und dann unter Mao Zedong gab es eine blutige Unterdrückung der Christen. Man wollte alles zerstören, so wie Saulus. Zerstören, nicht nur einschüchtern, das war das Motto. Und heute ist es so, dass es in diesem Riesenreich dramatisch wachsende christliche Gemeinden gibt. Man rechnet vorsichtig geschätzt mit 80 Millionen. Optimistische Schätzungen gehen sogar von 140 Millionen Christen aus. Und die Bewegung wächst und wächst und wächst. Und die Sehnsucht und der Hunger nach dem Evangelium in diesem Land ist riesengroß. Und die Verfolgung ist nicht mehr so stark wie zur Zeit von Mao Zedong. Aber natürlich gibt es immer noch Schwierigkeiten. Es ist nicht so wie bei uns in Europa, dass man Religionsfreiheit hat. Und trotzdem wachsen da die Gemeinden. Oder auch der Iran. Es gibt einen großen Hunger, gerade unter jungen Intellektuellen nach Jesus. Und auch wenn sie blutig verfolgt werden, sobald man sie sich zu erkennen gegeben. Aber das ist das Geheimnis des auferstandenen Jesus. Er schafft da, wo alle Kräfte auf Zerstörung aus sind, da schafft er neues Leben und eine Ausweitung seiner Gemeinde auf übernatürliche Weise. Und das Spannende ist ja, dass auch heute bei uns unter den Flüchtlingen aus Afrika, aus dem Iran, viele sind, die voller Begeisterung für Jesus leben. Ich wünsche mir, dass wir uns von denen anstecken lassen und dass wir in unserem Glauben eben nicht nur fragen, was bringt mir das, sondern dass wir sagen, Jesus, du bist mein Ein und Alles. Für dich lebe ich und mit dir sterbe ich. Ihr Lieben, die Tagebücher der Apostel bringen einen großen Ernst, auch hier in unserer Bible Study Group, weil natürlich die Beschäftigung damit uns auch immer wieder fragen lässt, sag mal, wie ist das mit uns? Ich wünsche euch für heute alles Gute und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gott segne euch, euer Pastor Hardy.